Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir schauen zum Beginn der Predigt noch hinein in die zwei Verse aus Galater 6, die Verse 7 und 8. Sie werden nicht Predigttext im engeren Sinne sein, aber geben uns zum Wort Gottes zusammen mit der Lesung doch noch einmal eine Grundlage für das, was wir dann vom Thema her miteinander heute bedenken wollen. Galater 6, 7 und 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, das Thema des heutigen Sonntags der Predigt wird ja sein, wie angekündigt, warum lässt Gott das zu? Biblische Antworten auf Fragen zu Naturkatastrophen wie dem Erdbeben und Tsunami in Japan. Wir sind wohl alle mehr oder weniger seit gut zwei Wochen tief erschüttert von dem Leid, das Hunderttausende Menschen dort in Japan getroffen hat. Da hat zunächst ein gigantisches Erdbeben mit einer Stärke von 9,0 die Region erschüttert und verheerende Schäden angerichtet. Diese Schäden sind dann aber, zumindest geht mir so, gar nicht weiter ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten, denn sie wurden sofort weit übertroffen von dem, was wenige Minuten später der Tsunami anrichtete. Innerhalb von Minuten wurden ganze Küstenorte vernichtet, zunächst von Wellen überrollt, die bis zu 10 Kilometer weit, ein japanischer Missionar sprach sogar teilweise von bis zu 30 Kilometern, ins Landesinnere vorgestoßen sind. Auf dem Rückweg riss diese Riesenwelle alles mit in den Ozean, was nicht nied- und nagelfest war. In Sekunden wurden zigtausende Existenzen vernichtet, Ortschaften regelrecht zermalmt. Die Bilder erspare ich uns heute, die haben wahrscheinlich die meisten oder alle von uns immer und immer wieder im Fernsehen oder auch im Internet gesehen. Tausende haben ihr Leben verloren. Hunderttausende sind ohne Obdach und kämpfen bei Temperaturen weit unter Null und zum Teil fast fehlender Versorgung ums nackte Überleben. Was uns daran wohl mit in ganz besonderem Maße berührt, ist, dass es mit Japan ein Land getroffen hat, das, soweit ich gelesen habe, das technologisch am höchsten entwickelte Land dieser Erde ist. Bis vor kurzem Weltwirtschaftsmacht Nummer 2 hinter den USA, vor kurzem von China auf Platz 3 verdrängt. Und dieser Wirtschafts- und Technologieriese wankt und taumelt wie ein Boxer angeschlagen kurz vor dem K.O. Und selbst die unvorstellbaren Schäden der Riesenflutwelle sind im Prinzip weitgehend schon wieder in den Hintergrund getreten angesichts einer wohl kaum aufzuhaltenden atomaren Katastrophe unabsehbaren Ausmaßes. Was da wirklich geschieht, von dem haben wir wahrscheinlich kaum eine Ahnung, denn da werden Informationen doch wohl nur bruchstückhaft von dem weitergegeben, was sich nicht mehr verheimlichen lässt. Und das, was schon bekannt ist, reicht wohl, um von einer atomaren Katastrophe zu reden. Angesichts solch schrecklicher Ereignisse, in diesem Falle auch dann zumindest ganz wesentlich ursächlich ausgelöst, taucht die Frage auf, wie kann Gott das zulassen, von Naturgewalten ausgelöst, nicht in erster Linie menschliches Versagen, denn fürs Erdbeben und für den Tsunami konnten Menschen ja zunächst einmal nichts. Wenn's Gott gibt, wär's dann nicht seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, solche Katastrophen zu verhindern? So fragen und so denken viele Menschen. Zuerst gibt's einen Gott, wenn der das nicht im Griff hat und wenn der solche Katastrophen und Nöte und solches Leid über die Menschen hereinbrechen lässt. Kann man angesichts solcher Katastrophen überhaupt noch von einem allmächtigen Gott, der die Macht hat, solche Dinge zu verhindern, oder von einem Gott der Liebe, der das so Schreckliches den Menschen zulässt, reden? Das Ausmaß solchen Leidens verschleckt auch vielen Christen die Sprache. Sie wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Irgendwie scheint es ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass man für solche Katastrophen keine Erklärung haben darf. Ihr erinnert euch sicher alle noch, vor 6 Jahren war bereits eine ähnliche Katastrophe geschehen, auch in Asien. Am 26. Dezember 2004 hatte ein Erdbeben mit der Stärke von 9,1 vor der Küste Nordwest-Sumatras ebenfalls einen gigantischen Tsunami ausgelöst. Damals starben 230.000 Menschen, über 110.000 verletzt, über 1,7 Millionen wurden obdachlos. Damals sagte der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen: Ehrliche Theologie gesteht ein, dass es auf die Frage nach dem Sinn des Leidens keine Antwort gibt. Können wir das so stehen lassen? Nein, dem ist grundsätzlich und mit aller Entschiedenheit zu widersprechen. Das Leiden, andersrum eine Theologie, liebe Geschwister, die auf den Sinn des Leidens keine Antwort hat, ist eine erbärmliche Theologie, eine hundserbärmliche Theologie, denn sie lässt den Menschen in den entscheidenden Fragen des Lebens dann komplett allein. Selbstverständlich hat das Leiden aus der Hand Gottes eine äußerst vielseitige, seelsorgerliche und geistliche Aufgabe. Bernhard von Clairvaux etwa sagte, das Kreuz Christi, da geht es speziell um das Leiden um Christi willen, aber eben auch um Leiden. Das Kreuz Christi ist eine Last von der Art, wie es die Flügel der Vögel sind. Sie tragen aufwärts. Ein Gedanke zum Sinn des Leidens. Ich kann dem heute gar nicht weiter nachdenken, das Thema hat einen anderen Schwerpunkt. Karl Friedrich Hartmann, manche werden von uns das Lied kennen, widmete ein ganzes Lied nur dem Thema des Leidens. Und eine wichtige Strophe lautet: Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt. Ist wie eine Engelswache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Lohnt sich auswendig zu lernen und diesen Satz in Stunden des Leidens sich vor Augen zu halten. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt. Leiden macht uns deutlich, diese Welt ist mit allem vergänglich. Eine Existenz, die sich darin verliert, verliert sich letztlich im Nirgendwo und Nichts, ist wie eine Engelswache, die im Innersten des Gemache des Gemütes Ordnung hält. Leiden ruft wieder die Existenz zum Wesentlichen zurück. So viel nur in aller Kürze dazu, dass echte Theologie eine ganze Menge zur Frage nach dem Sinn des Leidens zu sagen hat. Heute können wir nur einen ganz winzigen Teil davon bedenken. Als Christen stehen wir keineswegs sprachlos oder ratlos neben der Tatsache des Leidens. Auch nicht neben solch dramatischen Ereignissen wie denen in Japan. Christen haben Antworten auf die Frage nach dem Warum. Nicht, weil sie so klug sind, sondern weil Gott in seinem Wort diese Antworten gegeben hat. Allerdings gibt Gott diese Antwort nicht im Sinne einer Einzelfallerklärung. Den Einzelfall schlüssig zu deuten, konkret die Frage zu stellen, warum hat es jetzt gerade Japan getroffen? Warum gerade diese Menschen? Warum vor 6 Jahren gerade diese Küstengebiete damals? Warum nicht andere? Diese Einzelfalldeutung steht uns in der Regel nicht zu. Das werden wir im Weiteren noch sehen. Aber Gottes Wort gibt uns sehr wohl Antwort auf die ganz grundsätzlichen Fragen nach dem Warum, warum solche Katastrophen in unserer Menschheitsgeschichte geschehen. Warum Gott sie zulässt, warum Gott sie möglicherweise teilweise sogar direkt selber auch verursacht als Herr der Schöpfung und der ganzen Naturgewalten. Ich will heute 3 Aspekte von diesen Antworten, 3 verschiedene Antworten, die zusammengehören, bedenken mit uns. Erstens, Katastrophen und das damit verbundene Leiden gehören zu den natürlichen Folgen der Sünde. Sie gehören zu den natürlichen Folgen der Sünde. Gott hat in der Tat solche Katastrophen nicht gewollt. Das hören wir jedes Mal, wenn solche Katastrophen sich ereignen, von Vertretern der Christenheit: Nein, Gott will sowas nicht. Das ist nur halb richtig. Ursprünglich hat Gott sowas nicht gewollt. Denn in seinem Plan voller Liebe für seine Schöpfung, für diese Erde, für uns Menschen, waren solche Katastrophen, waren überhaupt keine Katastrophen enthalten. Für die Erde, die Gott geschaffen und gewollt hat, galt, und siehe, es war alles sehr gut. Chaos, Katastrophen, Leiden, Schmerz, Tod haben in einer sehr guten Welt keinen Platz. Allerdings bedenkt der naturvergötzende Mensch unserer Zeit innerhalb und außerhalb der Kirchen nicht, wir leben nicht mehr in der guten Welt, die Gott geschaffen hat. In ganzem Ernst, in ganzer brutaler Wirklichkeit. Durch den Sündenfall ist alles ganz anders geworden. Mit dem Menschen ist die ganze Schöpfung ins Unheil gestürzt. Wir leben in einer Welt, die durch den Sündenfall von Grund auf verunstaltet wurde. Ich erzähle es immer wieder, gerade auch wenn man dann in dieser Naturverklärung, wie schön und wie wunderbar und harmonisch und wie zurück zur Natur, der Mensch lebt mit blinden Augen und sogar nicht Hühneraugen fest verschlossen. Mir fiel's auf, da waren unsere Kinder noch ziemlich klein und wir haben sehr gerne mit denen am Fernseher Tierfilme angeschaut. Eigentlich eine schöne Sache. Bis eine Szene kam, ich habe die heute noch im Gehirn eingebrannt, ging über Robben und dann so kleine frisch geborene Robbenbabys und dann kam eine gewaltige Raubmöwe und das Robbenbaby hatte sich von seiner Mutter für etwas verlaufen. Und die Raubmöwe fing an, beim lebendigen Leib hinter dem Robbenbaby herzulaufen und dem Fleischbrocken aus dem Hintern rauszureißen. Und vorne quiekte das Baby und versuchte mit seinen Vorderpaddelfüßchen wegzukommen und schrie und hinten hackte die Raubmöwe Fleischbrocken raus. So schnell wie ich wollte, kam ich gar nicht an die Fernbedienung, diese schrecklichen Bilder auszuschalten. So, liebe Geschwister, ist die Natur. Die Natur, die aus den Händen Gottes durch die Sünde in weitem Maße herausgerissen wurde. Wir könnten das Beispiel um Tausende und Abertausende ergänzen und erweitern. Und so wie wir es hier an diesem einen Bild sehen, so gilt es für die gesamte Schöpfung, so gilt es für den gesamten Kosmos. Der gesamte Kosmos ist durch den Sündenfall in Unordnung geraten. Wie weit diese Verunstaltung der ganzen Schöpfung reicht, ahnen wir, wenn wir beispielsweise Römer 8 lesen, etwa die Verse 17 bis 22. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass alle Kreatur, die gesamte Schöpfung, sich mit uns sehnt und ängstet sich noch immer da. Die gesamte Schöpfung ist in ein tiefes Leiden hineingestürzt. Und hat eine innere Sehnsucht, obwohl sie kein echtes Gottesbewusstsein hat. Aber es ist eine in die Schöpfung hineingelegte Sehnsucht nach Wiederherstellung. So wurde die ganze Schöpfung verunstaltet durch die Sünde des Menschen. Seit dem Sündenfall sagt der Mensch zu Gott, halte du dich aus meinem Leben raus, ich will nichts mit dir zu tun haben. Damit lässt sich Gott zwar nicht jede Einmischung verbieten, er ist der souveräne Herr, er hat Recht und Macht, sich einzumischen, wo immer er will, aber er beachtet diesen Wunsch des Menschen doch weitgehend. Und so zieht er sich aus dem Leben von Menschen zurück, die ihn nicht in ihrem Leben wollen. Und er zieht sich aus einer Welt zurück, die ihn nicht haben will. Gott zwingt weder einem Menschen persönlich, noch der Welt als Ganzen seine Hilfe und seine Fürsorge nicht auf. Normalerweise nicht. Und wenn der Mensch ohne Gott den Mächten des Bösen und des Chaos ausgeliefert sein will, dann hindert ihn Gott nicht in jedem Falle mit Gewalt darin. Es gibt auch Fälle, wo Gott einem Menschen so klar in den Weg tritt, dass der wirklich gar nicht mehr anders kann. Aber das sind eher die Ausnahmen. Wir halten also als erstes fest, Katastrophen sind zunächst einmal eine natürliche, das heißt auch unausweichliche, zu dieser gefallenen Natur zwingend gehörende, wesensmäßig gehörende Folgen der Sünden, der Sünde, der Trennung des Menschen von Gott. Denn Gottes Wirken, da sehen wir gleich am Anfang des Schöpfungsberichts. Gottes Wirken ist, dass er im Urchaos, im Tohu Wabohu, wir kennen es als Fremdwort, das ist original hebräischer Wortlaut, die Erde war wüst und leer. Wüst und leer. Da steht im Hebräischen Tohu Wabohu, für uns der Fachbegriff geworden, wenn es drunter und drüber geht, Chaos herrscht. In diesem Tohu Wabohu schafft Gott durch sein machtvolles und zurechtbringendes Wort Ordnung. Wo der Mensch aber von Gott nichts mehr wissen will, wo er sich samt der Schöpfung für die Verantwortung trägt, aus der Hand Gottes herauswindet, bricht sich dieses Tohu Wabohu in der Schöpfung wieder seine Bahn. Auch in Gestalt solcher Naturkatastrophen. Sie ereignen sich schlicht deshalb, mindestens zum Teil deshalb, weil Gottes ordnende Hand nicht mehr überall eingreift. Gott hat seine Rechte zurückgezogen. Er greift immer noch enorm häufig ein. Sonst wäre unsere Welt längst vergangen, im Chaos untergegangen. Das ist doch überraschend, dachte ich bei der Vorbereitung, dass der heutige Mensch so wenig dankt und staunt über die wunderbare Ordnung der Schöpfung. Das waren noch die Physiker und die Astronomen vor Jahrhunderten, denen war das ein Wunder. Grund zur Anbetung, die haben in den Himmel hinaufgeguckt mit ihren noch viel kleineren Fernrohren, als wir heute haben, und haben gesehen, wie sich Tausende, Abertausende, Millionen und Milliarden von Sternen geordnet am Firmament bewegen. Und wir leben Woche für Woche, Jahr um Jahr von dieser Ordnung, dass nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, wie es Gott nach der Sintflut verheißen hat. Das ist Gottes ordnende Hand, die immer noch unser Leben ermöglicht, jeden Tag aufs Neue. Wenn Gott seine Hand ganz zurückziehen würde, dann würde der ganze Kosmos im Chaos in einem Augenblick zergehen. Wo ist der Dank an Gott in unserer Welt, bei unseren Mitmenschen, dass Gott diese Ordnung aufrechterhält? Das ist also als die erste Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Weil es eine direkte, eine unmittelbare, eine zwangsläufige Folge davon ist, dass der Mensch ohne Gott leben will und Gott diesen Willen zumindest teilweise respektiert. Zweite Antwort, Naturkatastrophen sind auch aktive Gerichte Gottes. Aktive Gerichte Gottes. Nicht nur Zulassung, sondern aktives Eingreifen des Herrn. Die bekannteste und schrecklichste Gerichtskatastrophe der Menschheit war die Sintflut. Wir lesen in 1. Mose 6, 11 folgende: Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und ich habe schon gelegentlich mal gesagt, im Blick auf den Zorn Gottes, das kann uns doch nicht wundern, wenn wir sehen, wie gut Gott die Erde geschaffen hat und was der Mensch in seiner Gottlosigkeit aus dieser wunderbaren Schöpfung gemacht hat. Wenn er hinsieht, wie die Natur zerstört wird, wie Menschen sich gegenseitig umbringen, vergewaltigen, das Leben zerstören, dass Gott da nicht zornentbrannt daneben steht und gelegentlich auch mit zornentbrannter Faust reinschlägt, das kann uns doch nicht wundern. Und da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und sie, ich will sie verderben mit der Erde. Und dann erbarmt er sich aber über einen, den Noah, mit seiner Familie. Wir sehen aber ganz klar, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat, erfüllt er nun die Erde mit Mord, Totschlag und allen anderen Arten von Leid und Verbrechen. Und lange, oft erstaunlich lange, steht Gott daneben und sieht zu. Aber irgendwann ist bei ihm das Maß seiner Geduld, seiner Langmut erreicht und dann greift er machtvoll ein. Gott will wieder Ordnung schaffen, dass das Chaos sich nicht überbordend ausbreitet. Wir haben das ganz genau gesehen, liebe Geschwister, wenn wir auch in politischen Zusammenhängen hineinschauen. Am Dritten Reich, es war am Ende, wenn man die Vorgänge anschaut, Gott, der dem Hitler in die Hybris verfallen ließ, Amerika den Krieg erklären und. Da sehen wir, wie Gott dem Bösen des Dritten Reichs über Jahre hin Raum gegeben hat zur Entfaltung. Und dann hat er gesagt, bis hierher und nicht weiter.
Dann hat Gott die Grenze gesetzt und ist eingeschritten, damit das Böse nicht den ganzen Globus unbegrenzt überrollt. Gericht ist ja fast immer nicht nur Strafe, sondern vor allem Zurechtbringen, dass Gott's wieder richtet, untersetzt ein Zeichen und sagt, lieber Mensch, du kannst nicht einfach hausen wie eine Bestie. Über dir steht einer, dem du Rechenschaft schuldig bist. Und Naturkatastrophen gehören zu den zurechtbringenden, aber auch bestrafenden Gerichten Gottes. Auch das gehört dazu. Gott straft auch. Gott straft auch, um zu vernichten. Gerade auch am Ende, wenn das letzte Gericht erfolgt. Gott bestraft sehr wohl auch Menschen dafür, dass sie mit Gott und seiner Schöpfung so umgehen, wenn sie sich durch seine zurechtbringenden Gerichte nicht zur Buße rufen lassen. Solche Gerichtszeichen, in denen der Herr eben auch dem Menschen deutlich macht, du bist nicht der Boss hier. Das meinst du zwar vielleicht in deiner Überheblichkeit, aber gerade das ist ja, denke ich, der Punkt, was den Menschen so erschüttert. Ich habe es anfangs schon gesagt, gerade Japan, diese Nation, die wie keine andere auf der Welt auf diese Naturkatastrophen vorbereitet ist, gerade die erwischt es so eiskalt. Und wir sehen wahrscheinlich wieder nur bruchstückweise, das hunderttausendfache Leid bekommen wir im Einzelnen ja gar nicht mit. Solche Gerichtszeichen also waren die Sintflut. Oder im wasserarmen Land Israel immer wieder Dürren mit Folgen von Inflation und Hungersnot, wie zu Zeiten der Propheten Elia oder Elisa. Häufig waren es auch Kriege, dass Gott den Feinden Israels Macht gegeben hat über sein Volk, es auszurauben und zu unterdrücken, es zu verschleppen. Solche Gerichte können für niemanden überraschend kommen, der das Wort Gottes kennt. Gott hat sie ganz grundsätzlich, zum Beispiel in 5. Mose 28, seinem Volk in Aussicht gestellt. Mose hatte kurz vor seinem Tod dem Volk Israel noch einmal Segen und Fluch vorzulegen. Segen, wenn Israel Gottes Gebote hält und in vertrauensvoller Gemeinschaft mit Gott lebt. Fluch, wenn's Gott den Rücken kehrt und seine Gebote missachtet. Für diesen Fall lässt Gott seinem Volk sagen, verflucht wirst du sein. Liebe Geschwister, wir tun uns deshalb in unserer heutigen oberflächlichen Christenheit immer wieder so schwer damit, weil wir uns fast alle mehr oder weniger an so ein Bild vom lieben, harmlosen Gott gemacht haben und uns dieses Bild gewöhnt haben. Das Bild der Bibel von Gott, der sich in der Bibel offenbart, ist ein ganz anderer. Wie wir es auch im Eingangslied gesungen haben, 86, seine Heiligkeit, seine Größe. Und dieser Gott sagt, verflucht wirst du sein, wenn du eingehst, verflucht, wenn du ausgehst. Der Herr wird dir die Pest anhängen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns. Und deine Feinde werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Die Bibel ist voll von solchen Gerichtsworten. Voll. Und viele davon haben sich in schrecklicher Weise erfüllt und andere werden sich in noch schrecklicherer Weise erfüllen. Das Grundmuster des Handelns Gottes ist klar, wer Gottes Wege verlässt, den wird Gott dafür zur Verantwortung ziehen. Entsprechende Katastrophen hat Jesus in besonderem Maße für die Endzeit, Matthäus 24 beispielsweise, vorhergesagt. Und es werden Hungersnöte, Seuchen sein, Erdbeben da und dort. Auf dieses Thema werde ich dann am nächsten Sonntag noch eingehen unter dem Thema die Ereignisse in Japan, Zeichen der Endzeit. Deshalb hier dieser Gedanke nur am Rande. Ich werde also im Prinzip am nächsten Sonntag mit diesen Dingen weitermachen, aber speziell unter der Frage, was sagt uns das über die Zeit, in der wir heute leben? Und was sagt uns das darüber, was da noch alles auf uns zukommen wird? Am Ende der Zeit, sagt die Bibel, werden Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit überhand nehmen. Und weil da ein Zusammenhang besteht, deshalb auch zwingend die Gerichte Gottes in Form von solchen Naturkatastrophen. Gott ist nicht tot. Gott ist kein harmloser alter Opa, den man aufs Altenteil abschieben kann und der froh sein muss, wenn man ihn dort noch leben lässt. Wir haben es mit dem lebendigen, allmächtigen, heiligen Gott zu tun. Und deshalb habe ich als Eingangswort noch gelesen, Galater 6, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Fleisch ist in der Bibel ja nicht das, was auf den Tisch kommt, mehr oder weniger durchgebraten. Fleisch ist in der Bibel die Eigenmächtigkeit des Menschen. Des Menschen, der sich von Gott losreißt, das Wesen des Menschen, der nicht mehr auf Gott vertraut, sondern auf sich selber, auf seine Kraft, auf seine Möglichkeiten und sich selbst herrlich zum Herrn aller Dinge erklärt. Das alles ist mit Fleisch gemeint. Der hochmütige Eigenwille und die Selbstüberschätzung des Menschen. Und so sagt Paulus, aus diesem Verhalten heraus wird der Mensch sich selbst das Verderben bereiten. Wir sehen das zum Teil dann auch sehr dramatisch an den weiteren Entwicklungen in Japan. Ich beziehe mich da auch auf einen Bericht im Spiegel. Ich werde nächsten Sonntag da noch mal kurz draus zitieren. Der hat da interessanterweise schon gut darauf hingewiesen. Ich selber sage das ausdrücklich, ich bin kein ausdrücklicher Gegner der Kernkraft. War ich nie, bin ich auch heute nicht. Sie ist eine sehr zweischneidige Geschichte, wie wir aber immer schon wissen. Also ich weiß, Thema Kernkraft kam während meiner Schulzeit, 70er Jahre, ganz groß raus. Und da hat man das alles ins Für und Wider mit Demonstrationen hin und her diskutiert. Sie ist eine günstige und saubere Energiequelle, solange nichts schief geht. Aber es gnade uns Gott, wenn was schief geht, das ist das Problem. Das wusste man aber immer schon. Und das ist auch keine neue Erkenntnis, die Merkel und andere nun gerade in den letzten Tagen gewonnen haben. Das ist ein bisschen der Witz dabei. Das wusste man immer schon. Aber dann ist eben doch die Frage, hat mich auch neu bewegt. War es nicht von Anfang an ein Zeichen menschlicher Überheblichkeit zu meinen, man könne diese Urgewalten zuverlässig und dauerhaft unter Kontrolle halten? Ich stelle es bewusst als Frage, auch ganz ehrlich als Frage. Ich sage, ich bin immer noch kein grundsätzlicher Gegner, aber es ist schon die Frage. Haben wir als Menschen wirklich die Möglichkeiten, mit diesen Kräften umzugehen und sie zu bändigen? Verstärkt? Und da wird es ganz deutlich, wird diese Frage entscheidend, wenn wir dabei menschliche Habgier, Gewinnsucht und Bosheit in Rechnung stellen. Und ich vermute, das wurde bisher nicht getan. Und das dürfte auch im Blick auf die drohende atomare Katastrophe oder sich bereits entwickelnde, die droht ja nicht nur, die geschieht längst, in Japan ein wichtiger Aspekt sein. Die Betreiberfirma TEPCO hat laut Spiegel seit Jahren systematisch belogen und betrogen, wo es um Wartungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten ging, am laufenden Band. Und auch zu Beginn der Katastrophe wurden offensichtlich wertvolle Stunden verschenkt in der trügerischen Hoffnung, die Anlage retten zu können. Und ich befürchte, dass man auch im Weiteren längst nicht alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um Geld zu sparen, das Vermögen der Firma. Und das ging offensichtlich laut Spiegel so lange, bis nach 4 Tagen der japanische Ministerpräsident persönlich einschritt, für japanische Verhältnisse außerordentlich grob die Verantwortlichen in den Senkel gestellt und regelrecht zusammengeschissen und zusammengebrüllt hat und gefragt hat, was ist hier eigentlich los, und ihnen vor Augen gestellt hat, das Zitat ging ja so ungefähr auch durch die Presse, es geht hier nicht um die Frage, ob TEPCO untergeht, es geht um die Frage, ob Japan untergeht. Damit durfte er den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Und wir müssen derartige Kräfte, die Kraft der Atome, wenn wir damit arbeiten, immer in die Hand sündiger, gewinnstrebender, boshafter Menschen legen, die, wie wir es in erschütternder Weise quer durch die Menschheitsgeschichte erleben, wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, um den eigenen Fortschritt, um das eigene Aufsteigen in der Hierarchie der Firma und wo auch immer, Tausende und zigtausende Menschenleben völlig kaltblütig in Kauf nehmen und aufs Spiel setzen. Das ist natürlich die Frage. Wir sehen aber auch da, wie die verschiedenen Elemente ineinander greifen. Wir können es nicht sauber auseinanderziehen. Damit kommen wir zum dritten und zur wichtigsten Antwort auf die Frage. Erstens, unwillkürliche, natürliche, wesensmäßige Folgen der Sünde. Zweitens, aktive Gerichte Gottes. Und drittens, der Sinn. Naturkatastrophen sind ganz wesentlich und eindringlich der Ruf Gottes, mit denen der Herr uns Menschen zur Umkehr rufen will. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, so sagt es uns sein Wort ganz klar. Und deshalb lockt er mit dem Zuckerbrot in der Verkündigung des Evangeliums. Gute Nachricht, das ist das Zuckerbrot, das Gott uns jeden Sonntag, uns Tag für Tag in seinem Wort gewissermaßen reicht, indem er uns seine unvorstellbare Liebe in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus in den leuchtendsten und klarsten und hellsten Farben vor Augen malt. Da lockt er und weist aufs Kreuz und sagt, ich habe doch alle deine Sünden schon weggenommen. Du brauchst nur zu kommen. Die Tür ist sperrangelweit offen. Jeden Tag strecke ich meine Hände nach dir aus. Komm doch, Mensch. Und wenn der Mensch nicht kommt, dann nimmt er von Zeit zu Zeit die Peitsche seiner göttlichen Gerichte in die Hand. Aber beide Weisen haben im Grunde vornehmlich dasselbe Ziel, dass Gottes Güte uns zur Umkehr treibt, dass der Mensch gerettet wird. Die Gerichte Gottes sollen auch die hartnäckigsten Sünder zum Nachdenken bringen, auch denen, denen das Evangelium, die Verkündigung nicht unter die Haut geht. Ich finde es immer wieder interessant, am vorwurfsvollsten wird die Frage nach dem Warum, wieso lässt Gott das zu, in der Regel von denen gestellt, die von Gott sonst nie etwas wissen wollen. Die ihr Leben lang völlig gleichgültig Gott links liegen lassen oder offensiv und aggressiv Gottes Existenz leugnen. Ihr ganzes Leben lang schwärmen sie von der Evolutionslehre und von der guten Mutter Natur, mit der man in Einklang leben sollte. Wenn es aber bei Mutter Natur zur Katastrophe kommt, dann fragt man, wie lässt dieser böse Gott das zu? Dann wird der gute alte Gott aus der Besenkammer geholt. Schließlich braucht man einen Sündenbock, dem man alles in die Schuhe schieben kann. Da ist er dann aktuell. Die Frage, wie kann Gott das zulassen, aus dem Munde solcher Menschen, kann und muss beantwortet werden. Es war so, dass wir ihnen sagen, gerade wegen solchen Menschen wie dir. Gerade wegen solchen Menschen, die meinen, sie bräuchten Gott nicht. Solchen Menschen zeigt der Schöpfer, wo sie hinkommen ohne ihn. Das ist ja im Grunde genommen der Punkt. Und da sehen wir die Grundlinie vom Alten Testament, vom Weg Gottes mit Israel, heute entsprechend mit dem Weg Gottes mit seiner Gemeinde und auch mit der ganzen Menschheit. Gott möchte, dass der Mensch mit ihm lebt. Und für diesen Fall hatte Gott seinem Volk Israel den Himmel auf Erden gewissermaßen versprochen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das er vor seinen Feinden schützen will, das er mit väterlicher Güte und Liebe geradezu überhäufen wird. Der Mensch soll sehen, wie gut es ihm geht, wenn er mit Gott lebt. In der Kehrseite lässt Gott den Menschen aber auch erfahren, wie schlecht es ihm gehen wird, wenn er sich von Gott trennt. Aber weil Gott auch solche Menschen, die sich von ihm getrennt haben, von ganzem Herzen liebt, will er sie doch damit einladen und auffordern, endlich zu ihm, dem lebendigen Gott, zurückzukehren. Dabei wäre völlig falsch, auf die von der jeweiligen Katastrophe Betroffenen mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, die haben es verdient. Die haben es besonders nötig gehabt. Ich hatte eingangs gesagt, diese Deutung des Einzelfalls stellt uns in der Regel nicht zu. Im Jahr 2004 etwa wurden Mutmaßungen angestellt, dass gerade in den damals betroffenen Gebieten seit Jahren und Jahrzehnten schreckliche Bürgerkriege tobten, schlimme Christenverfolgungen seitens radikaler Muslime stattfanden. Andere Teile der betroffenen Gebiete waren beliebte Ziele von Sextouristen, die dort auch in unsäglicher und tausendfacher Weise Kinder missbrauchen. Da kam die Frage auf, war es eine Strafe Gottes, gezielt eben auch an diesen Menschen? Im Blick auf Japan könnte man feststellen, dass Japan seit jeher ein dem Evangelium besonders hartnäckig verschlossenes Land und Volk ist. Wenn ich es weiß, hat sich bis heute da nicht furchtbar viel geändert. Ich weiß von Japan-Missionaren schon seit Jahrzehnten, auch die Liebenzeller-Mission hat Missionare in Japan gehabt, die immer wieder berichtet haben, dass es unsäglich schwer ist, mit dem Evangelium die Herzen der Japaner zu erreichen. Aber kann das die Antwort sein? Stellen wir die Gegenfrage. Hätte es uns in Deutschland dann weniger zurecht treffen können? Bei mehreren hunderttausend Abtreibungen pro Jahr? Denken wir, unser Volk wäre weniger reif für die Gerichte Gottes als die Gebiete, in denen jetzt die Flut zugeschlagen hat? Denken wir an die frechen Segnungen gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften? Denken wir an die deutsche Theologenschaft und Kirche, die am Niedergang der Gemeinde Jesu und am Vertrauensverlust gegenüber dem Wort Gottes weltweit führenden Anteil hat? Die bibelkritische Theologie heißt in der Welt deutsche Theologie. Wem viel gegeben ist, ich sage es immer wieder, von dem wird der Herr viel fordern. Uns wurde die Reformation gegeben. Was haben wir daraus gemacht? Denken wir, liebe Geschwister, ein Volk, dessen moralisches Niveau auf das eines Big Brother Containers und eines Urwaldcamps mit Dirk Bach heruntergekommen ist, wir hätten die Gerichte Gottes weniger verdient. Die Schlechtigkeit in Deutschland mag andere Formen haben als in den vor 6 Jahren und vor 2 Wochen betroffenen Gebieten. Weniger schlecht und weniger Gottes Strafe würdig sind wir Menschen in Deutschland und in Europa gewiss nicht. Wir sehen also, warum gerade dieses Gebiet, diese Menschen zu diesem Zeitpunkt vom Gericht Gottes heimgesucht werden, lässt sich für uns nicht beantworten. Es ist Gottes souveränes Handeln, dass er sein Gericht dort und an dem vollzieht, wie er es für richtig hält. Er schuldet uns dafür keine Rechenschaft. Allerdings, wir sehen nochmal die Doppelgleisigkeit bei Jesus selber. Auf diese Frage angesprochen, Lukas 13, sagt Jesus dann, es waren aber zu der Zeit einige, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder gewesen sind? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf welche der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Zweimal sagt Jesus diesen Satz in diesem kurzen Abschnitt. Das ist der Kernsatz, auch für uns heute. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Wir alle sind schuldig, wir alle haben das Gericht Gottes verdient. Und jeder, der nicht Buße tut, wird umkommen. Nicht notwendigerweise durch Krieg oder Naturkatastrophen, aber ganz gewiss im großen Endgericht Gottes. Dort wird jeder zur ewigen Verdammnis, zur ewigen Katastrophe seines Lebens verurteilt, der die Gnade und Vergebung in Jesus nicht angenommen hat. Unsere Reaktion kann nur sein, mit allen Überlebenden auf dem ganzen Erdkreis Gott zu danken, dass er uns in dieser Zeit seiner Gnade noch einmal verschont hat, dass er uns Zeit zur Buße und Umkehr gelassen hat und ihn darum bitten, dass wir diese Zeit nicht verstreichen lassen, sondern Buße tun und gerettet werden. Amen.